Nochmals an allen einen schönen guten Morgen. Ich habe nur vergessen, die Gäste sind natürlich herzlich eingeladen heute Nachmittag. Wer sagt, ich möchte spontan dabei sein, bitte, ihr seid herzlich eingeladen. Ich möchte mit euch heute einen Text betrachten, der vor Weihnachten stattgefunden hat, aber schon im Neuen Testament steht. Was könnte das sein? Wir sind unter uns, ihr könnt spontane Meldungen machen.
Johannes der Täufer.
Johannes der Täufer, okay. Noch ein bisschen weiter vorher. Ja, sehr gut. Maria, dann habe ich hier nochmal einen Namen gehört. Elisabeth und Zacharias, sehr gut. Ihr kennt ja die Geschichte, theoretisch könnte ich jetzt mich wieder hinsetzen. Nein, die Geschichte ist so faszinierend und schön, dass man in Staunen kommt über die Dinge, die da geschehen sind. Und ich habe die Geschichte vor 2 Wochen, beim Sonntagsschulsingen mit den Kindern gemeinsam bin ich sie durchgegangen. Und es ist so bewegend, was Gott hier unternimmt und wie Gott in die Geschichte eingreift, um seinen Messias, um den Sohn Gottes offenbar zu machen. Wie er eingreift in das Leben eines alten Ehepaars, das viele Jahre schon treu dem Herrn dient. Wie er eingreift in der Geschichte von einem Volk und ihm zeigt, jetzt werden diese Dinge, die ich vor vielen 100 Jahren vorhergesagt habe, die werden jetzt offenbar werden. Der Messias wird jetzt kommen. Lasst uns gemeinsam aufschlagen. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Ich habe die Predigt überschrieben, ich glaube, darum rede ich. Paulus hat es mal im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 13 erwähnt. Und das ist ein Vers aus den Psalmen, wo es heißt, ich glaube, darum rede ich. Psalm 116, Vers 10. Ich glaube, darum rede ich, das werden wir sehen, wenn wir uns Zacharias anschauen. Wenn wir sehen, wie Gott selber eingreift in seinem Leben. Beginne möchte aber mit den ersten 4 Versen. Ich glaube, darum rede ich. Ja, was glaube ich denn? Worüber rede ich denn? Ich lese Lukas 1, die ersten 4 Verse. Hier beschreibt Lukas. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Dienern des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, von denen man dir erzählt hat, habe ich alles niedergeschrieben und genau nachgeforscht, ob es sich denn so verhält. In Johannes 17, Vers 17 sagt der Herr Jesus, dein Wort ist Wahrheit. Es ist ein Absolutheitsanspruch. Gottes Wort ist Wahrheit. Es ist keine Lüge drin. Es ist Wahrheit. Und für diejenigen, die aufmerksam die Bibel lesen, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wieso verschönigt Gott nichts über seine Leute? Wieso werden Dinge von David aufgezeigt und offenbar gemacht, wo wir gesagt hätten, dass der in Ehebruch gefallen ist, das hätte ihm niemandem gesagt. Das ist ja mein Vorzeigemann, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das Wort Gottes ist wahrhaftig. Es beschreibt die Dinge, wie sie sind. Es gibt dir einen Ausblick auf die Dinge, die kommen werden, so wie sie geschrieben sind. Und es beschreibt die Dinge, die Gott getan hat, wie er sie getan hat und welche Auswirkungen sie für dich auch heute hier haben. Dein Wort ist Wahrheit. Und der Herr Jesus sagt zuvor, heilige sie durch die Wahrheit. Das heißt, verändere sie durch die Wahrheit. Dass der Mensch eine Veränderung erfährt durch das reinigende Wort Gottes, durch das Wasserbad im Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Klares, reines Wasser. Und an dem Wort Gottes muss sich alles messen. Jede Religion muss sich an dem Wort Gottes messen, nicht andersrum. Jede Philosophie muss sich an dem Wort Gottes messen, nicht andersrum. Unsere Gedanken müssen sich an dem Wort Gottes messen, nicht andersrum. Dein Wort ist Wahrheit. Und wir werden in diesem Leben nicht fertig werden, mit dem Wort Gottes es zu studieren. Und es ist wunderbar, wenn der Herr dir die ein oder anderen Perlen aufzeigt, die Schönheit, was darin steckt, was es mit deinem Leben auf sich hat, was es mit dieser ganzen Welt auf sich hat. Woher komme ich? Warum lebe ich? Wohin gehe ich? Oh, du findest die Antworten im Wort Gottes. Was hat es mit Jesus Christus auf sich? Was hat es mit Weihnachten auf sich? Was hat es mit Advent auf sich? Und so weiter. Dein Wort ist Wahrheit. Du kannst dem Wort Gottes vertrauen. Und an allererster Stelle von dem Lukas-Evangelium zeigt Lukas dem Theophilus, das heißt Gott lieb, nicht Gottfried, sondern Gott lieb. Jemand, der Gott lieb hat, er zeigt dir, du kannst dem Wort Gottes voll und ganz vertrauen. Was nicht heißt, dass du alles verstehst, aber du kannst ihm vertrauen. Der Glaube versteht nicht unbedingt immer alles, aber er zeigt dir, dass du vertrauen kannst. Du kannst ihm vertrauen. In Vers 1 liest er hier von Tatsachen. Viele haben versucht, die Dinge, die da geschehen sind, anderen weiterzuerzählen. Da heißt es ja, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht zu erfassen. Das war nicht etwas, was im Verborgenen war, was hier geschehen ist, als der Herr Jesus auf der Erde hier war. Es war nichts Verborgenes, sondern das war von Anbeginn etwas, wo Menschen aufgeschreckt sind. Zum Beispiel Herodes, wie der Gottfried uns das letzten Sonntag gesagt hat. Die ganze Stadt Jerusalem ist aufgeschreckt. Was? Ein neuer König ist geboren? Das war nichts Verborgenes. Die Leute haben untereinander geredet. So wie ihr, wenn ihr heimgeht, vielleicht über die einen oder anderen Eindrücke reden werdet, die ihr heute gemacht habt. Es war nichts Verborgenes. Viele haben versucht, es irgendwie zu beschreiben, aber Lukas, der geliebte Arzt wird da auch genannt, ist dem Ganzen sehr sorgfältig nachgegangen, hat es zusammengeschrieben, auf Drängen des Geistes Gottes hin, hat es zusammengeschrieben, dass du heute noch gewiss sein kannst, dass die Dinge, von denen du lebst, liest, die Dinge an und das, wessen du dich, wo du dich ihm vertraust, dass die glaubwürdig sind, dass sie reell sind, dass sie Tatsachen sind, dass es nichts ist, das im Verborgenen ist, dass das Menschen wie du und ich mit ihren Augen gesehen haben. Johannes im ersten Johannesbrief schreibt sogar, was wir mit unseren Händen betastet haben. Es sind Tatsachen. Und er fasst dieses Ganze zusammen. Diese Tatsachen, sagt er, sind unter uns völlig erwiesen. Da gibt's keinen Widerspruch nicht. Die Dinge waren so. Völlig erwiesen, genau. Und dann sagt er, ja, von wem? Na, von Anfang an. Ja, wer hat dir das gesagt? Lukas. Und dann sagt er in Vers 2, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Es waren Augenzeugen. Es war nicht nur einer, es waren viele Augenzeugen. Aber es gab 12 besondere Augenzeugen, die von Anbeginn mit dem Herrn Jesus, von der Taufe des Johannes bis zur Kreuzigung und bis zur Auferstehung dabei waren, die 12 Apostel. Was waren das noch für Leute? Okay, sie haben das gesehen. Sind die teilnahmslos dabei gewesen? Im Text hier heißt es, die Diener des Wortes gewesen sind. Sie waren nicht nur teilnahmslos, hatten mit der Sache nichts zu tun. Da gab es auch viele Menschen, die das am Rand betrachtet haben. Aber von denen er dieses Zeugnis hat, sie waren Diener des Wortes Gottes. Und im Jakobus 1,22 wird mal gesagt, wir sollen nicht vergessliche Hörer sein, sondern wir sollen Täter des Wortes sein. Wenn du nur hörst und die Dinge nicht umsetzt, wirst du morgen schon vergessen haben. Aber die Dinge, die du umgesetzt hast, die werden dir im Herzen bleiben, weil du weißt, das Wort Gottes stimmt und in Anführungsstrichen, es funktioniert, was Gott sagt. Und Gott wird immer die Oberhand haben, egal was ist. Er wird immer die Oberhand haben. Und so wirst du nicht nur ein vergesslicher Hörer sein, sondern du wirst ein Täter sein und die Worte, die sind in deinem Herzen verankert. Und so waren sie Diener des Wortes. Diener des Wortes. Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dieses war bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe ist auch nicht eines, das geworden ist. Und dieses Wort wurde Fleisch. Jesus Christus. Und sie waren Diener des Wortes. Sie sind Seite an Seite mit ihm mitgegangen. Und von diesen Aposteln, von diesen, die an der Seite von Jesus gegangen sind, hat er die Dinge erforscht und erfahren, zurückgefragt. Wie war das nochmal? Kannst du mir das erklären? Wie hat Jesus das gemacht, als diese Menge von 5000 da waren und wie hat er die alle satt bekommen? Ja du, hör her, das war so. Jesus sagt zu uns, gebt ihr ihnen zu essen und wir sind total verzweifelt gewesen, wie sollen wir damit umgehen? Ja, und was habt ihr dann gemacht? Naja, da kam dann ein Junge, der hatte ein paar Brote und ein paar Fische und die haben wir zu Jesus gebracht. Ja, und dann? Und der Jesus hat dankt und das Brot brochen und hat es uns geben und wir haben es austeilt, dass 5000 Mann satt wurden. Und was hat sie dann gemacht? Ja, der Herr Jesus hat gesagt, wir sollen die Krümel nicht umeinander liegen lassen. Wir sollen Körbe nehmen und es zusammensammeln. Ja, das haben wir dann gemacht. Ah, gewaltig. Er hat sorgfältig recherchiert. Vers 3. So schien es auch mir gut. Er hat sich überlegt, okay, viele haben versucht, einen Bericht zu erfassen. Also ich dachte, Mensch, das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Ich schreibe diese Worte auf, damit die Leute nach uns es schwarz auf weiß haben. Mein Chef hat zu mir immer gesagt, wenn ich was vergessen habe, in die Materialliste reinzuschreiben, wer schreibt, der bleibt. Okay? Ich glaube, das ist ein Begriff, den die Älteren wahrscheinlich nur so kennen. Wer schreibt, der bleibt. Ach, da habe ich wieder was vergessen. Lukas hat nichts vergessen, sondern das, was Gott ihm aufzeigt hat, das hat er niedergeschrieben durch Tatsachenberichten. Und das, was du heute zur Hand hast, hat er damals aufgeschrieben und hat Gott aufschreiben lassen. Wie macht er das? So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin. Er hat genau recherchiert. Das war nicht mal so, ja, könnte es sein, sondern er ist dem genau nachgegangen. Warum wohl? weil diese Botschaft von Jesus Christus zu brisant ist und zu wichtig für jeden einzelnen Menschen, dass man damit nicht schludrig umgehen kann. Und weil er weiß, dass ein Widersacher da ist, der die Tatsachen verdrehen wird. Er ist allem genau nachgegangen. Und wie hat er das gemacht? Er ist dem genau nachgegangen und hier heißt es, um es dir der Reihe nach zu beschreiben. Also hierher. Als erstes war da Zacharias. Ach ja, Zacharias. Mensch, von dem habe ich ja noch nie was gehört. Doch, Zacharias, weißt du, das ist der Vater von Johannes. Johannes? Ja, Johannes der Täufer. Okay, und was hat das mit Zacharias auf sich? Hör her. Lass uns doch schauen. Ich habe es dir aufgeschrieben. Und so beginnt er den Vers 5. Er hat alles der Reihe nach beschrieben. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Die Gewissheit, die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes bis ins Detail. Du kannst dem Wort Gottes vertrauen. Es ist zuverlässig bis ins Detail. Bis in die Kleinigkeiten, in den Worten, in den Begebenheiten. Wieso kommt dieser Simeon, als Maria das Kind Jesus in den Tempel bringt? Wo gehen sie da hinein? In welchen Raum? Was sagt dieser Simeon? Was sagt das Wort Gottes über das Morgen, das kommen wird? Was sagt das Wort Gottes über dein Leben? Wo wirst du sein, wenn du hier nicht mehr bist, wenn du dieses letzte Hemd ausgezogen hast? Das Wort Gottes ist zuverlässig und gibt dir Antworten darauf. Lass dir Mut machen. Und er beginnt mit Zacharias. Lesen wir weiter den Text. Lukas 1, die Verse 5 bis 12. In den Tagen Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons. Und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an der Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da schien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Zacharias war ein Priester, der im Tempel gedient hat. Die Priester hatten vielerlei Dienste zu verrichten und nur die Priester durften auch in den Tempel rein. Das alleine zu beschreiben, das sprengt den Rahmen heute und für dieses Jahr. Genau. Zacharias und Elisabeth waren gerecht vor Gott. Sie wandelten gerecht. Was heißt es, gerecht zu sein vor Gott? Gerecht zu sein vor Gott heißt, ein reines Herz zu haben. Heißt, Gott zu vertrauen und zu glauben. Heißt, für dich Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen zu haben. Heißt, von Neuem geboren zu sein. Dieser ist ein Gerechter vor Gott. Es waren Menschen, die von Herzen an Gott glaubten, die dem Gott Israels gedient haben von jung auf. Und den Umgang mit Gott, so schreibt es Hiob mal, der Umgang mit Gott war eine Gewohnheit für sie, nicht nur Gewohnheit, sondern er war über sie, die Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er war für sie wichtig und normal. Sie waren beide gerecht. So lesen wir es hier. Was lesen wir von Elisabeth? Elisabeth war unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder bekommen. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und es war diesem Paar mit Sicherheit eine große Not. Was lesen wir noch von diesem Paar? Sie waren schon älter. Hier heißt es, sie waren schon vorgerückt in ihrem Alter. Die Zeit, Kinder zu bekommen, war vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie so um die 60 rum. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Zacharias gehörte zu den Priestern und die Priester, das waren 24 Abteilungen. Und der Priester, wenn er Dienst hatte, der war eine Woche, hatte eine Woche Dienst zu halten, der einzelne Priester oder diese Abteilung übers Jahr. Genau. Und der Dienst, der ging immer von Schabbat bis Schabbat. Also so war Zacharias eine Woche lang dort in Jerusalem im Tempel und hat seinen Dienst verrichtet. Und jetzt ist was ganz Besonderes in Zacharias Leben kommen, weil zu diesem Dienst durfte der Priester einmal in seinem Leben. Und das war ein besonderer Dienst. Hier heißt es, das Los nach dem Los wurde der Dienst ausgewählt. Jetzt habe ich letztens erfahren, die Lose waren, der hohe Priester hat eine Zahl gerufen und die Leute, die Männer, die Priester sind vor ihm gestanden, haben mit den Fingern irgendwie eine Zahl gezeigt und er ist durchgegangen und hat zählt und bis es bei der Zahl war, die er ausgerufen hat, hat er gesagt, du bist dran, du darfst aber sitzen bleiben. Okay? Und so ist vielleicht Zacharias da gestanden und hat so gezeigt und dann zack, 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 zack. Ich bin dran. Was für eine Ehre. Und dann lesen wir, Zacharias nimmt das Räucherfass und geht in das Heiligtum, in den Tempel. Ich weiß nicht, wie weit es genau war. Und vor dem, als er reinging in diese Tür, da waren die siebenarmigen Leuchter, da war das die Schaubrottische, die Leuchter strahlten das an und vor dem hohen Vorhang, da war ein hoher Vorhang, der eine Trennung gemacht hat zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, dort stand der Räucheraltar. Und dort musste er hingehen, beide Hände voll Räucherwerk, hingehen zur bestimmten Stunde und musste diese Kräuter, dieses Räucherwerk draufstreuen und eine Wolke stieg auf. Und in dem Moment erschrick er, weil auf der rechten Seite dieser Engel stand. Wow! Dass das furchteinflößend war, kann ich sehr gut verstehen. Aber es war eine ganz besondere Situation. Die Menge des Volkes stand draußen und betete und wartete auf den Priester, der rauskommen sollte und das Volk segnen sollte. Sie warteten. Was ist drinnen passiert? Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Diese Dinge hat der Engel gesagt. Was hat er gesagt? Dein Gebet ist erhört worden. Hier geht's, falls euch das aufgefallen ist, hier geht's ständig ums Gebet. Das Volk steht draußen und betet. Das Räucherwerk ein Bild für Gebet, die Gebete der Heiligen, die aufsteigen zu Gott. Heilige Gebete. Und hier sagt er, dein Gebet ist erhört worden. Wir wissen nicht, wie lang sie beten um Kinder. Wir wissen es nicht. Aber ich kann mir denken, nachdem sie verheiratet waren, viele Jahre keine Kinder kommen sind, dass sie begonnen haben zu beten. Und hier sagt der Engel, dein Gebet ist erhört worden. Und er sagt sogar, wie sie ihn nennen sollen. Johannes, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Er sagt ihm, dein Gebet ist erhört worden. Er sagt ihm, wie der Name des Kindes heißen soll. Und er sagt ihm auch noch, du wirst dich freuen über das Kind und viele werden sich freuen über ihn. Wer von euch Eltern wusste das schon am Anfang, bevor seine Kinder groß waren, dass ihr euch darüber freuen werdet, was das Kind alles tun wird? Ich wusste es nicht. Weißt es du? Du sagst im Nachhinein, okay. Ja, der war vielleicht vorher schon ein bisschen so. Okay. Johannes wurde es im Vorfeld gesagt, Zacharias wurde es im Vorfeld gesagt, was es mit seinem Sohn auf sich haben wird. Und hier lesen wir etwas, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Vor wem? Vor dem Herrn wird er hergehen. Vor dem Herrn der Herrscher. Rührt euch das nur an? Es sind Worte, die mir oft überlesen. Was es bedeutet hat, vor dem Herrn der Heerscharen herzugehen. Wenn wir einen Prominenten kennen, dann sagen wir manchmal, ja, ich kenne da jemanden. Ja, der hat Eishockey gespielt. Ich habe letztens einen Profi-Eishockeyspieler auf der Baustelle getroffen. Und dachte, naja, ich habe sonst noch nie einen Profi-Eishockey-Spieler getroffen, aber kann ich euch ja mal sagen. Gell? Der ist mit Inlineskater auf der Baustelle unterwegs gewesen und mir gedacht, Respekt, das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, aber das ist nichts im Vergleich dazu, was der Auftrag von Johannes war. Er sollte vor dem Herrn der Heerscharen hergehen, vor dem allmächtigen Gott. Er sollte vor dem hergehen, der dein Leben in der Hand hält. Wenn er sagt, komm, dein Leben ist rum für heute, dann ist es aus. Und wenn er sagt, lebe, dann lebst du. Er ist es, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Er ist es, der das Universum in seiner Hand hält, der die Sterne, den Verlauf der Sterne plant, der jeden König, jede Macht, jede Hoheit, jede Majestät, die du dir vorstellen kannst, unter sich hat. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Er ist der, der nur ein Wort sagen braucht, und es entsteht. Und vor diesem Herrn sollte Johannes hergehen. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Oh. Also der Engel erscheint ihm vor dem Vorhang am Räucheraltar. und Zacharias. Wir hätten sagen, wir müssen es heute vergleichen. Ein lieber Bruder, der schon jahrelang in die Gemeinde geht, der um das Wort Gottes weiß, der treu ist, zum Abendmahl da ist, in den Bibelstunden da ist, der sich um die Geschwister kümmert, wo du sagst, da kannst du aufschauen. Einfach um das mal runterzubrechen auf unsere Zeit. Wird konfrontiert mit sowas Hohem und der Engel spricht zu ihm und sagt ihm diese Dinge. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Das kann ich mir nicht erklären. Das funktioniert nicht. Es hört sich schön an. Aber vielleicht brauche ich irgendwie ein Zeichen, damit das eintreffen kann. Okay. Was ist die Antwort? Und das ist eine Antwort, die uns schon aufrütteln sollte. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinem Wort nicht geglaubt hast. Meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Der direkt vor Gott steht. Dreimal in der gesamten Bibel wird Gabriel erwähnt. Einmal im Buch Daniel, zweimal im Lukasevangelium. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Wenn ein König etwas ganz bestimmt und klar weitersagen will oder eine Regierung mit einer klaren und festen Autorität weitersagen will, dann ruft er nicht oder beruft nicht irgendjemand, der irgendwo in einem Amt unten Akten schubst, sondern er nimmt den höchsten Minister. Und so hat Gott Gabriel gesandt, zunächst zu Zacharias, dass er von Johannes berichtet. Johannes hat so eine klare Botschaft gehabt. Übrigens, Johannes hat keine Wundertaten, also meines Wissens nicht. Der hat nicht irgendwie den See Genezareth teilt oder Wasser zu Wein gemacht oder sonst irgendwas. Er hat keine Wundertaten, aber er hatte eine Verkündigung, die so klar war, dass das Volk in Scharen zu ihm strömt ist und umgekehrt ist, macht eben die ungeraden Bahnen, ebnet jeden Berg ein und die Täler füllt auf und was krumm ist, soll gerade werden. Und wenn die Frommen kommen sind, hat er sie klar angesprochen, sie sollen nicht heucheln. Boah, ich glaube, ja, das war hart, wie er geredet hat. Er hat eine klare Botschaft gebracht. Kehr um, das Reich Gottes ist nahe. Kehr heute um. Du weißt doch nicht, ob du dein Leben morgen noch leben wirst. Bekenn deine Schuld vor Gott. Bekenn dein Lügen. Bekenn dein Stolz, dein Hochmut. So klare Worte hat er geredet. Die Sünde baut Wellen und Berge vor Gott auf. Ebne sie, bekenne sie. Wie war sein Name? Gott ist gnädig. Er hat einen Raum vorgestellt, wo der Mensch Gnade findet. Aber sei ehrlich. So hat er die Pharisäer angesprochen. Ihr Schlangenbrut und Heuchler. Puh. Sogar Herodes, dem grausamen König Herodes, hat er gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Was war das für ein Mann? Er ging vor dem Herrn her und ebnete die Bahn, dass der Herr einen ebenen Weg hat, um das Evangelium reinzutragen. Jesus Christus bedeutet, Gott ist Rettung. Kehrt um, hat er gerufen. Und die Leute haben sich taufen lassen auf die Taufe des Johannes. Sie war eine Taufe zur Buße, zur Umkehr, die Sünden zu bekennen. Ja, ich habe mein Leben vermurkst. Ja, ich habe meine Frau betrogen in meinen Gedanken. Ja, ich habe gestohlen. So klar hat Johannes geredet. Warum? Um den Menschen Mühe zu machen? Nein! Damit sie zum Leben finden. Damit sie zum Leben finden. Du hast meinen Worten nicht geglaubt. Vers 22. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Das Volk wartete draußen auf diesen Priester, dass er das Volk segnet. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, dass er diese Worte von Aaron sagt. Aber der Unglaube, weil er dem Wort Gottes nicht geglaubt hat, hat ihn verstummen lassen. Er hatte nichts zu sagen, er konnte nicht reden. Jetzt muss ich aufpassen. Er konnte nicht reden. Und weißt du, wenn du dem Wort Gottes nicht vertraust und es nicht umsetzt, dann wirst auch du stumm sein. Was willst du sagen? Wie willst du dem Nächsten ein Segen sein? Woraufhin willst du ihn verweisen, wenn du den Dingen nicht vertraust, die Gott sagt in seinem Wort? Und so musste Zacharias rausgehen. Er konnte kein Segen sein. Er konnte nicht segnen. Wow. Man muss nicht immer alles wissen, aber du kannst dem Wort Gottes vertrauen, auch wenn du nicht verstehst manche Dinge. Wie macht Gott das? Boah, wenn du durch die Natur gehst und eine Blume anschaust, dich zu fragen, Herr, wie machst du das? Die Geburt eines Kindes, Herr, wie machst du das? Du wirst es nie ganz verstehen. Manche Väter sagen, das habe ich gut gemacht, das ist ein Junge geworden. Ah ja, stimmt. Und wie hast du das mit der Biochemie hinkriegt? Ah ja, und das Gehirn, wie hast du das gemacht? Und so. Ja, okay. Und du merkst, nee, danke Gott, du hast alles in deiner Hand und in deiner Schönheit gemacht. Vielleicht tust du dir schwer mit dem Wort Gottes, vielleicht fällt es dir schwer zu vertrauen. Aber sei nicht mutlos. Beim Herrn findest du Hilfe. In Markus 9, 23 kommt ein Vater mit seinem Kind zum Herrn Jesus. Und er ist besessen, das Kind. Und es fällt immer wieder hin und mal ins Feuer, mal ins Wasser. Und er geht zu Jesus und sagt, Herr, wenn du was kannst, dann hilf mir. Und Jesus sagt, im Glaubenden ist alles möglich. Und das Kind schreit und die Leute kommen. Und der Vater ist am, also man kann die Spannung rauslesen, was hier passiert. Der Vater steht da am Verzweifeln und sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf mir meinem Unglauben, dass ich dir vertraue. Und er vertraute ihm und das Kind wurde befreit. Hilf meinem Unglauben. Vielleicht stehst du an dieser Stelle, wo du sagst, hilf meinem Unglauben, hilf mir dir zu vertrauen. Werd nicht mutlos. Beim Herrn findest du Hilfe, aber du musst ehrlich sein. Du musst ehrlich sein. Jetzt machen wir einen Sprung. Schauen wir noch zu Maria, Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Lukas 1, Vers 26. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Maria ist auch erschrocken, habt ihr es gelesen? Worüber ist Maria erschrocken gewesen? Entweder hat Gabriel heißt Held Gottes oder Kämpfer Gottes, könnt ihr mich gerne noch berichten, das war jetzt nur frei aus dem Kopf. Worüber ist Maria wohl so erschrocken gewesen? Puh, da steht jetzt mal ein Mann da. War das wirklich der Schreck? Was lesen wir hier? Maria erschrak über sein Wort. Okay, stimmt das wirklich? Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach. Wann bist du das letzte Mal über das Wort Gottes erschrocken? Bist du schon mal erschrocken? Bist du schon mal erschrocken so? Die Jünger sind erschrocken über manche Worte, was der Herr Jesus gesagt hat. Es tut uns gut, immer wieder mal vom Wort Gottes aufgeschreckt zu werden. Schlagen wir mal auf, Markus 10, Vers 24. Von Vers 23 weg möchte ich schon lesen. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten, oder in der Elberfelder heißt es erschraken, über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Ho! Sie sind erschrocken darüber. Und es ist gut zu erschrecken über die Aussagen Gottes, weil dieser Hinweis, hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um die Ewigkeit der Seele, hier geht es um die Ewigkeit des Menschen, ewig bei Gott oder ewig verloren. Wie komme ich in diese Herrlichkeit Gottes? Und da Jesus sagt, wie schwer werden Reiche eingehen können. Und die Jünger haben vielleicht sofort zum Rechnen angefangen. Puh, ich habe zwei Boote, fünf neue Fischernetze und meint er mich? Ich habe mir erst einen neuen Bulldog gekauft. Meint er mich? Die Jünger sind aufgeschreckt. Was meinst du, Herr Jesus? Und sie sagen, wer kann dann überhaupt errettet werden? Wer überhaupt? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Puh. Du musst mit deinem Leben vor Gott treten. Reichtum, Ehre, Macht wird dir nicht helfen. Im Lukas-Evangelium sehen wir den Reichen und den Lazarus. Und Lukas schreibt, auch der Reiche ist gestorben. Und sein Hemd hatte keine Taschen. Du musst zu Gott gehen. Maria erschrak über sein Wort und dachte darüber nach. Sie bewegte es im Herzen, das lesen wir mehrfach in den Evangelien. Deswegen mache ich dir Mut, aufzuschrecken, vielleicht wieder von Neuem das Wort Gottes zu lesen und zu forschen. Herr, was meinst du in meinem Leben? Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine aus, deinen Namen, o Herr, zu fürchten. Ich will dich preisen von ganzem Herzen, mein Herr und mein Gott, deinem Namen Ehre bereiten, ewiglich. Denn deine Gnade ist groß über mir. Du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreiches. Nimm es dir zu Herzen, schreck wieder auf über das Wort Gottes. Ihr Lieben, bei mir ist ganz viel Luft nach oben. Ich überhebe mich hier nicht. Ich rede einfach das, was in meinem Herzen ist und wo ich selber Mühe habe. Okay? Ich will nicht von oben herab rede hier. Wie kann das sein? Ich finde es so schön, dass Maria diese Frage stellt. Weil auch Zacharias hat eine Frage gestellt. Aber er hat gesagt, was ist das Zeichen? Jetzt brauche ich ein Zeichen. Aber sie sagt, wie kann das sein? Du darfst Fragen stellen vor Gott, wenn du Dinge nicht verstehst. Du kannst ihn nicht überfordern mit auch nur einer einzigen Frage. Sein Verstand ist unerschöpflich. Und Jakobus 1, Vers 5 heißt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem gerne gibt und keine Vorwürfe macht. Er macht dir keinen Vorwurf, wenn du Dinge nicht verstehst. Es ist nur manchmal mein Stolz, der meine Lippen zuhält und sagt, kann ich das jetzt fragen? Das ist recht peinlich. Sollt ihr eigentlich wissen. So ging es Nikodemus. Gott macht dir keine Vorwürfe, wenn du Fragen stellst, wie Dinge sein können. In Lukas 24, Vers 45 sehen wir, wie der Herr Jesus den Jüngern die Augen öffnet für die Schriften, damit sie verstehen können, warum der Messias leiden musste. Er ist es, der dir das Wort Gottes aufschließen kann. Und es können auch Lebenszeugnisse sein, die dir weiterhelfen. Vers 37 heißt es hier in dem Text, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lukas 1, 37. Weil Maria fragt, wie kann das sein? Und der Engel sagt, und siehe Elisabeth, deine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen, Vers 36, in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Zum einen erklärt er es durch sein Wort und zum anderen sagt er, schau mal Maria, du kennst Elisabeth, deine Verwandte. Du weißt, wie alt sie sind. Wie lange haben sie sich ein Kind gewünscht? Aber du weißt, Maria ist unfruchtbar. Es kann eigentlich nicht sein. Aber jetzt geh zu Maria und du wirst sehen, sie ist schwanger und wird ein Kind bekommen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Später lesen wir, Maria ging, 3 Tage drauf, ging. Und sie ging zu Elisabeth und sah Elisabeth. Und sie begrüßte Elisabeth und das Kind hüpft im Bauch von Elisabeth. Und Elisabeth steht, ich war noch nie schwanger, ich versuche es bloß nachzuempfinden, steht da und sagt dann, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Mensch, das sind so gewaltige Geschichten, die hier passieren, was Gott hier für eine Freude bereitet. Und Maria durfte sehen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Auch wenn es mir vielleicht nicht verstehen, aber bei ihm ist kein Ding unmöglich. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Mir geschehe nach deinem Wort. Im möchte zum Schluss kommen mit einem Text aus dem Johannesevangelium, wenn wir bitte gemeinsam aufschlagen, Johannes Kapitel 12, die Verse 44 bis 48. Du kannst dem Wort Gottes vertrauen. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand mein Wort hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Verwirf sein Wort nicht. Heute, wenn du angerührt wurdest durch sein Wort, verwirf's nicht, sondern handle. Geh auf zu ihm. Vielleicht ist heute der letzte Tag, du weißt es nicht. Ich glaube, darum rede ich. Und darum hast du auch was zu erzählen. Gott bereitet sein zweites Kommen vor. Gott bereitet das zweite Kommen des Herrn Jesus vor. Advent. Offenbarung 22, Vers 20 heißt es, es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Danke für eure Geduld.